Herzlich willkommen zu Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA-Akademie. Mein Name ist Katrin und ich freue mich sehr, dass ich euch jetzt hier im neuen Jahr mit unserer aktuellen Folge zum Thema Neujahrsvorsätze begrüßen darf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin mir sehr sicher, der ein oder andere von euch hat sich einen Neujahrsvorsatz vorgenommen und das wollen wir uns jetzt heute gemeinsam so ein bisschen genauer anschauen. Wo kommt das her? Warum machen wir das denn eigentlich? Und dazu habe ich mir zwei Experten für dieses Thema eingeladen, nämlich den Rolf Baumann und die Heike Hofmann. Hi, ihr zwei.
Hallo, guten Morgen.
Ja, auch mir hallo.
Ihr dürft euch jetzt gerne noch einmal kurz vorstellen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, warum ihr die Experten für dieses Thema seid und nicht ich.
Ja, willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist Rolf Baumann. Ich bin Diplompsychologe und bin Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Und ich bin verantwortlich für wissenschaftliches Arbeiten, Gesundheitspsychologie, Ernährungspsychologie und Kommunikation und Präsentation.
Einiges hast du zu tun, Rolf. Und Heike, wie sieht's bei dir aus?
Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin Heike Hofmann. Ich bin seit fast 17 Jahren hier an der Deutschen Hochschule und bei der BSA tätig. Ich bin Psychologin und verantworte im Hochschulbereich die Module Coaching im Master. Und bei der BSA bin ich verantwortlich für die Mentaltrainer-B-Lizenz, den Mentalcoach und den Fitnesscoach.
Also auch einiges auf deinem Schreibtisch.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Dann starten wir auch einfach direkt ins Thema rein. Warum motiviert denn jetzt der Jahreswechsel und dieses Neujahr, das damit logischerweise einhergeht, uns besonders, uns gute Vorsätze zu nehmen, zu setzen?
Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Das wusste schon die Oma, so sagt es der Volksmund. Ja, warum ist das so? Weil wir gerne die Verantwortung abgeben möchten. Wir wollen, dass uns das neue Jahr etwas bringt, dass wir möglichst wenig selber machen müssen, dass wir uns auf etwas oder jemand anders verlassen können. Aber wir reden ja hier von einer Verhaltensänderung. Ja, und dazu, das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen gesünderes Ernährungsverhalten uns vornehmen. Wir wollen gesünderes Sport- und körperliche Aktivitätsverhalten uns vornehmen. Wir wollen vielleicht mehr Schlafhygiene etablieren, früher ins Bett gehen zu besseren Zeiten. Oder wir wollen vielleicht endlich mal ein systematisches Stressbewältigungsprogramm durchziehen, sei es Yoga oder Atemtechniken. Und das ist ja, wie gesagt, Verhaltenspsychologie. Und dazu gibt es ja eben seit einiger Zeit Psychologie-Lehrstühle, das sind fest etablierte Fächer, aber Neujahrspsychologie, die gibt es eben nicht.
Und trotzdem suchen wir uns irgendwie immer einen Wendepunkt. Also man fängt ja gerne morgen an oder nächste Woche oder nächsten Monat oder vielleicht jetzt dann auch einige, die gesagt haben, nächstes Jahr. Hat das auch den gleichen Hintergrund, wie du das jetzt erzählt hast? Wir wollen die Verantwortung abgeben?
Ja, größtenteils schon. Und wenn wir mal hingehen und erfolgreiche Sportler fragen oder erfolgreiche Geschäftsleute fragen, ob ihnen das neue Jahr den Geschäftserfolg und den Turniersieg gebracht hat, dann werden die uns wohl eher antworten, das war die eigene Zielsetzung, die eigene Entschlossenheit, das eigene Commitment und das beharrliche, ständige eigene Tun, die eigene Anstrengung, die sie dahin gebracht hat.
Ja, also das erste Hindernis ist eigentlich schon so ein bisschen, dass das neue Jahr uns das nicht auf dem Silbertablett serviert und wir sagen können, oh, ich nehme mir jetzt für dieses Jahr die gesunde Ernährung und ich glaube so das Stressbewältigungsprogramm, das kann ich noch ins nächste Jahr schieben, aber der Teller wird ja immer wieder hingehalten, sondern wir müssen was dafür tun und das kann uns teilweise schon vor Herausforderungen stellen. Wie sehen die denn aus?
Ja, um auf die Metapher weiter einzugehen, ich muss den Teller nicht nur selber bestücken, sondern ich muss vorher einkaufen gehen, alle Zutaten. Ich muss mir einen Plan machen, einen Einkaufszettel, ich muss Geld dafür haben, ich muss ins richtige Geschäft gehen, muss richtig einkaufen, muss zu Hause alles auspacken, sortieren und auf der Arbeitsfläche und dann alles gut zubereiten. Und dann habe ich was auf dem Tablett und wenn ich was heruntergenommen habe, ist es natürlich weg. Das heißt, ich brauche einen kontinuierlichen Prozess, den ich in mein Leben irgendwie implementiere, damit es mir am Ende was bringt.
Und das kann ganz schön schwer sein. Warum scheitern denn Menschen daran, Vorsätze umzusetzen?
Ja, warum scheitert es? Weil das Verhalten, wenn wir uns das mal angucken bildlich, das hängt so wie die Spitze einer Pyramide in der Luft. Das kann da nicht von alleine stehen, das braucht einen soliden psychologischen Unterbau, ein psychologisches Fundament. Und zum einen, ganz unten wäre das eine Einsicht, also eine bewusste Einsicht, dass ich mein Ernährungsverhalten ändern soll, dass ich zum Beispiel weniger Süßigkeiten essen soll oder dass ich einfach regelmäßig 2-3 Mal die Woche einer sportlichen Aktivität nachgehen soll, diese bewusste Einsicht, ne, weil viel Gesundheitsschädliches geschieht ja unbewusst. Ich setze mich vor den Fernseher, lasse mich berieseln und plötzlich sind die Chips leer und das Bier auch. Das geschieht alles schön unbewusst. Im Gegensatz dazu braucht es eben eine bewusste Zielsetzung und eine Einsicht in die Problematik. Nur dann kann die Motivation entstehen. Bei der Motivation, da haben wir eine emotionale Komponente und die Emotion, die gibt uns ja Kraft, die gibt uns dann den Drive. Das heißt, ich muss mich mit einem Ziel dann identifizieren, mit einem Endzustand. Das muss positive Emotionen in mir hervorlocken. Und dann kann ich eben eine handlungsverbindliche Entscheidung treffen und kann sagen, ja, ich will jetzt das und das machen, ich will das jetzt umsetzen. Und dann erst kann ich überhaupt Willenskraft aufbringen, um das durchzuziehen. Und dann muss ich so ins Handeln kommen, dass es eben auch realistisch ist, dass ich überhaupt handeln kann, dass ich direkt etwas machen kann aus meiner Situation heraus, was auch möglichst bald Erfolgserlebnisse und Ergebnisse produziert. Und dann kann das mit der Verhaltensänderung sehr viel besser gelingen. Aber dieses wichtige Fundament, diese psychologische Pyramide, so wie wir das mal nennen können, das ist den meisten eben nicht klar. Und wenn diese Komponenten nicht da sind, dann kann es halt nicht gelingen.
Ja, und manchmal ist es ja dann auch so, dass man sich ganz, ganz viel vornimmt, aber das eben einfach aus unterschiedlichen Gründen nicht umsetzbar ist. Sei es dann vielleicht auch manchmal die Motivation, sei es die Zeit, irgendwas fehlt. Und wir haben uns, bevor wir jetzt hier in diese schöne Aufnahmebox gegangen sind, drüber unterhalten, dass es da so Konflikte gibt zwischen den Zielen und den Werten, die man hat. Wie wirkt sich das denn aus und wie kann man diese Konflikte, wenn sie entstehen, nochmal lösen?
Genau, Katrin, du hast es eben schon gesagt, wir nehmen uns manchmal ganz, ganz viel vor und ich glaube, das ist schon ein kleiner Knackpunkt, dass einfach dieses zu viel und auch vielleicht das übermotiviert sein, sich ganz viel für das neue Jahr vornehmen, den Einzelnen überfordert und man dann ganz schnell wieder in alte Muster reinkommt, die ja einfach schon da sind und die natürlich auch vertraut sind. Ein neues Verhalten braucht einfach Zeit, bis es umgesetzt wird. Es braucht auch Energie. Es ist also anstrengend, etwas Neues in Verhalten zu zeigen. Und da macht es einfach Sinn, das Ziel möglichst klein zu beginnen oder eben in kleine Teilschritte aufzuteilen, zu unterteilen, damit man auch möglichst schnell Erfolgserlebnisse sieht und dann auch die Motivation, von der Rolf eben gesprochen hat, weiter aufrechtgehalten wird. Ein anderer Punkt ist, dass die Ziele natürlich auch irgendwo zu meinen persönlichen Werten passen müssen, also zu meinem Leben, zu dem, was für mich im Moment Priorität hat, dass das in Einklang sein muss. Wenn ich mir Ziele vornehme, die aber letztlich gerade kollidieren mit dem, was sonst in meinem Leben Priorität hat, dann werde ich diese Ziele nicht auf Dauer umsetzen können, weil es da einfach Konflikte gibt, die ich mir vorher überlegen muss. Deshalb ist es ganz wichtig, sich vorher wirklich darüber klar zu sein, was sind meine Werte, was ist mir im Moment im Leben wichtig und wo möchte ich vielleicht eine kleine Veränderung in eine positive Richtung implementieren.
Ja, da ist es ja auch wichtig, wenn auch Dinge passieren, auf die wir zum Beispiel keinen Einfluss haben, die von außen passieren, dass sich irgendwas eben gerade in unserem Alltag verändert, dass wir auch dann den Dingen erstmal Priorität einräumen, sagen, okay, wir gewöhnen uns jetzt mal daran und setzen dann vielleicht nochmal an, das andere Ziel zu verfolgen. Deswegen machen die Teilziele ja auch Sinn. Wie groß sollte das denn sein? Weil je kleiner das ist, desto einfacher kann ich ja auch dann nochmal einsteigen.
Ganz genau. Also so eine Faustregel ist, das Ziel sollte so klein sein, dass es innerhalb von 1 bis 2 Wochen erstmal erreicht ist. Also das erste kleine Teilziel, damit ich einfach auch Erfolgserlebnisse sehe, damit ich durch diese kleinen Erfolgserlebnisse, aha, das habe ich jetzt geschafft, motiviert bleibe und sehe, ich kann tatsächlich etwas erreichen. Diese Selbstwirksamkeit, auf die wir, glaube ich, später auch noch eingehen, das ist eine ganz wichtige psychologische Komponente, dieses Gefühl, dass ich eben mit kleinen Zielen sehe, ich erreiche tatsächlich was, ich kann etwas verändern und da sollte das Ziel so klein wie möglich sein. Was das dann im Speziellen ist, ist natürlich sehr individuell von der Person und auch von dem Ziel abhängig. Aber wie gesagt, in etwa 1 bis 2 Wochen sollte ein erstes kleines Ziel erreicht sein, um die Motivation und auch die Selbstwirksamkeit zu stärken.
Genau, auf die Selbstwirksamkeit kommen wir in der 2. Folge zu dem Thema noch intensiver zu sprechen. Und ich habe jetzt an der Stelle noch eine Frage zu den Teilzielen. Macht es denn Sinn, sich die auch irgendwie aufzuschreiben zum Beispiel, weil je mehr kleine Teilziele ich habe, desto unübersichtlicher wird es ja vielleicht auch in meinem Kopf, um mir das zu merken.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, sich Ziele auch zu visualisieren, entweder aufschreiben oder vielleicht auch mit Bildern zu arbeiten, sich so kleine Visualisierungshilfen auch tatsächlich vielleicht aufs Handy als Hintergrundbild oder so zu machen, um da immer wieder dran zu denken und um dran zu bleiben. Denn du hast es eben schon gesagt, der Alltag bringt ja immer wieder auch Überraschungen mit sich und wir können nicht jeden Tag immer in gleichem Maße an unserem Ziel arbeiten. Da gibt es auch mal Rückschläge, da kommt auch mal etwas, was unvorhergesehen ist. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man dranbleibt und sich durch solche kleineren Rückschritte auch nicht grundsätzlich von seinem Konzept abbringen lässt.
Ja, auch darauf werden wir in der zweiten Folge noch mal ein bisschen genauer eingehen, weil Rückschläge gibt es immer. Alles andere wäre jetzt auf jeden Fall gelogen an dieser Stelle. Rolf, kannst du dazu noch was ergänzen?
Ja, auf jeden Fall. Dieses Visualisieren aus dem Kopf auf das Papier, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Was ich auch immer selber in der Gesundheitsberatung dann die Leute anleite, denen immer möglichst was zu schreiben gebe und jeden ermutige, nicht nur im Kopf alles zu haben, sondern vor sich aufs Papier zu bringen oder auch digital auf den Bildschirm. Um auch hier wieder eine Metapher zu nehmen, beim Bergsteigen, klar, ich will oben auf den Gipfel, auf das Ziel. Aber da kann ich jetzt nicht in einem Rutsch durchgehen, sondern ich brauche erstmal ein Basislager mit kontinuierlicher Versorgung und dann, je nachdem, was es für ein Berg ist, habe ich mehrere Etappen. Habe ich verschiedene Hochlager, die ich erstmal dort etabliere und gehe manchmal auch zwischen den einzelnen Hochlagern vor und zurück. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn wir uns das aufmalen und das bewusst machen und eben erreichbare Teilschritte uns bewusst vornehmen, die wir dann auch wirklich erreichen können, dann ist das schon eine ganz wichtige Grundlage, dass der Prozess gelingen kann.
Ja, das soll euch jetzt aber nicht entmutigen, euch nicht auch große Ziele zu setzen. Denn du hast eben schon gesagt, wenn man sich das so ein bisschen visualisiert oder wenn man sich das vorstellt, zum Beispiel auf der Leinwand oder so, du hast ja auch einen Film gedreht, wo jemand ein sehr, sehr großes Ziel erreicht hat, mal in deinem früheren Leben, lieber Rolf.
Richtig.
Und ja. Da könntest du gerne mal so ein bisschen erzählen, weil auch da, wenn man sich das vorstellt, ich glaube, da gehören sehr, sehr viele kleine Teilziele dazu. Wenn man sich vorstellt, dass man die aufschreibt, da könnte man wahrscheinlich ein paar Seiten mit füllen, wenn man das macht. Und das kann einem auf den ersten Blick auch so ein bisschen Angst machen. Wenn man sich ein großes Ziel setzt und das anfängt runterzubrechen, dann kann das einen so ein bisschen überfordern und erschlagen. Aber davon sollte man sich auf jeden Fall nicht entmutigen lassen. Deswegen erzähl gerne mal, was du da so begleitet hast mit der Kamera.
Ja, es war einmal ein Junge, der saß von Geburt an behindert im Rollstuhl und wollte dann aber schwimmen lernen und noch vom 1-Meter-Brett runterspringen. So, und das ist natürlich ein sehr großes und man möchte zunächst meinen auch unrealistisches Ziel. Betreut hat das ein sehr guter Freund von mir, der als Sportlehrer in der Schule gearbeitet hat und eben eine AG oder verschiedene AGs dazu eben angeboten hat zum Thema Sport und Inklusion auch. Und so entstand dann das Projekt, nachdem wir schon gemeinsam auf dem Schulhof er dann eben im Rollstuhl Basketball gespielt haben, kam dann das nächste Ziel. Also ne, von dem ersten einfach umzusetzenden Ziel, man nimmt an einem Mannschaftssport mit dem Rollstuhl teil, hat man gesagt, okay, jetzt ein Individualziel, ich möchte schwimmen lernen und vom 1-Meter-Brett springen. Und das hat natürlich auch eine gewisse Angst oder ist das überhaupt realistisch, kann man das erreichen, bei allen Beteiligten ausgelöst. Und da war der entscheidende Punkt, wir haben kleine Schritte unternommen. Das war da die zentrale Idee. Denn das Schwimmen ist ja eine Sportart, die gibt es schon lange. Da ist auch ein hohes Niveau bei den Trainern und Betreuenden. Und die haben verschiedene einzelne Übungen beim Schwimmen in verschiedenen Schwimmbecken, die es ja in unseren Schwimmbädern gibt. Da wurde das systematisch eins aufs andere aufgebaut, dass der Junge erstmal schwimmen gelernt hat, natürlich auch mit sozialer Unterstützung. Sein Bruder, sein bester Freund, die haben gemeinsam mit ihm immer das Schwimmen geübt. Der Schwimmlehrer hat das mit betreut. Und dann hat man am Ende eben geguckt, okay, wie können wir jetzt noch eins draufsetzen, indem wir noch den Sprung vom 1-Meter-Brett, natürlich mit Unterstützung, kommt er dann aufs 1-Meter-Brett hoch. Und das war dann am Ende ein schönes Erlebnis, mit dem emotionalen Ziel, ja, und jetzt der Traum ist dann im Sommer gemeinsam mit Familie und Freunden in den Badeurlaub zu fahren, nicht nur am Strand zu sitzen, sondern da komplett dran teilzuhaben. Also auch hier diese Emotion, dieses Ziel, genau, das habe ich vor ja, mittlerweile schon 12 Jahren einen kurzen Film dazu gedreht, der aber mittlerweile nicht mehr im Internet verfügbar ist. Da wollten die Beteiligten irgendwann, dass der wieder verschwindet. Aber das war auf jeden Fall ein schönes Beispiel dafür, wie solche Ziele mit sozialer Unterstützung, Emotionen und einem richtigen Plan gelingen können.
Wie lange hat es gedauert, bis er schwimmen konnte?
Das habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber es waren auf jeden Fall mehrere Monate.
Also man sollte sich da auch einfach nicht so viel Druck machen. Aber auch da, wie das dann aussieht, dass wir ein großes Ziel haben, das wir dann runterbrechen zu einem kleinen Ziel, da gehen wir in den weiteren Folgen zu diesem Thema noch drauf ein. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal für eure Zeit bedanken, lieber Heike und lieber Rolf.
Sehr gerne.
Gerne.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und an der Stelle habe ich auch noch eine Empfehlung für euch und einen kleinen Service-Hinweis. Heike hat ja eben schon gesagt, sie betreut auch den oder ist verantwortlich auch für den Mentaltrainer, den wir hier anbieten, die Mentaltrainer B-Lizenz an der BSA Akademie. Die ist gerade im Angebot. Ihr könnt aktuell diesen Lehrgang für 998 Euro buchen. Das heißt, ihr spart ganze 400 Euro, wenn ihr vor dem 18. Januar diesen Lehrgang bucht. Und wenn ihr euch dafür interessiert, packe ich euch den Link dazu in die Shownotes. Da könnt ihr gerne mal auf unsere Website gehen, könnt euch alles dazu durchlesen. Wenn ihr eine Frage habt, dann ruft uns jederzeit an. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.